Hier sehen wir ein NMR-Spektrometer mit Magneten und Konsole. NMR steht für Nuclear Magnetic Resonance, also Kernspinresonanz. Mit Hilfe des Spektrometers können wir eine Probe messen und so die Struktur der Moleküle aufklären. In diesem kurzen Film soll erklärt werden, wie das NMR-Messprinzip funktioniert und wie es mit der Strukturaufklärung zusammenhängt. Zuerst widmen wir uns aber kurz noch einmal den Grundlagen. Einige Atomkerne, aber nicht alle, besitzen einen Kernspin I, der einem Drehimpuls entspricht. Der Kerndrehimpuls ist proportional zum kernmagnetischen Moment μ. Die Proportionalitätskonstante ist durch das gyromagnetische Verhältnis gegeben. In einer Probe, die mittels NMR-Spektroskopie gemessen werden soll, befindet sich nun nicht nur ein Atomkern, sondern zahlreiche Kerne mit ihren einzelnen Spins. Es ist daher sinnvoll, das magnetische Moment als makroskopisches magnetisches Moment M anzugeben, welches der Vektorsumme vieler einzelner magnetischer Momente entspricht. M kann nun auch mit der klassischen Mechanik beschrieben werden. M soll im weiteren Verlauf für den Magnetisierungsvektor stehen. Nun erzeugen wir ein externes Magnetfeld B0, welches in Z-Richtung angelegt wird. Wenn der Magnetisierungsvektor nicht parallel zum B0-Feld ausgerichtet ist, erfährt er eine Kraft in Form eines Drehmomentes. Dem Drehmoment wird aber nicht einfach so nachgegeben, denn der Magnetisierungsvektor ist mit seinem eigenen Drehimpuls verknüpft. Dieser Drehimpuls sorgt nun dafür, dass der Magnetisierungsvektor um die Magnetfeldachse von B0 präzidiert. Allgemein kann festgehalten werden, dass ein Magnetisierungsvektor, der mit einem Drehimpuls verbunden ist, in einem Magnetfeld eine Präzisionsbewegung um die Magnetfeldachse ausführt. Die Frequenz, mit der M präzidiert, heißt Larmor-Frequenz, welche Molekül- und Magnetfeld abhängig ist. Soviel zu den Grundlagen. Wie hilft uns dieses Wissen dabei, das NMR-Messprinzip zu verstehen? In einem NMR-Spektrometer befindet sich die Probe in zwei sich überlagernden Magnetfeldern. Mittels Magnetspulen wird entlang der Z-Achse das statische B0-Feld angelegt. Dies geschieht durch supraleitende Magnete. Zusätzlich wird senkrecht dazu ein schwächeres Wechselfeld, das B1-Feld, das auch Radiofrequenzfeld genannt wird, angelegt. Dieses wird durch eine Spule, die um die Probe verläuft, erzeugt. Im Vergleich sind die Spulen von B0 wesentlich größer als die Spulen von B1. Mittels einer Detektorspule wird dann das Signal erfasst. Hier sehen wir den im Vergleich wesentlich kleineren Probenkopf. Die Probe wird jetzt in das Spektrometer gegeben. Was passiert nun, nachdem die Probe in das Gerät gegeben wurde? Zu Beginn ist M entlang der Z-Achse ausgerichtet. Dies entspricht dem thermischen Gleichgewicht. Zusätzlich wird nun ein zeitabhängiges B1-Feld, das um die Z-Achse rotiert, senkrecht zu B0 erzeugt. Dadurch wird M ausgelenkt und steht nun nicht mehr parallel zu B0, was zur Präzisionsbewegung führt. Sich das allerdings im Laborsystem vorzustellen, ist ziemlich kompliziert. Einfacher wird es, wenn wir uns eines kleinen Tricks bedienen. Wir stellen uns vor, dass das Koordinatensystem um die Z-Achse rotiert, und zwar mit der Radiofrequenz des B1-Feldes. Die Radiofrequenz ist dabei auf die Larmor-Frequenz abgestimmt. Nun befinden wir uns nicht mehr im Laborsystem, sondern im System des rotierenden Koordinatensystems. Als Folge des rotierenden Koordinatensystems sind das B0-Feld und das B1-Feld stationär. M präzidiert nun zwar aufgrund des B0-Feldes weiterhin mit der Larmor-Frequenz, aber da sich das Koordinatensystem ebenfalls mit dieser Frequenz bewegt, spürt M das B0-Feld im rotierenden Koordinatensystem jetzt nicht mehr. M präzidiert nun um das B1-Feld. Wie hängt das jetzt mit der Molekülstruktur zusammen? M ist zu Beginn, wenn noch kein B1-Feld vorliegt, entlang der Z-Achse ausgerichtet. Nun wird ein Puls eingestrahlt, der ein breites Spektrum an Resonanzfrequenzen anregt. Aber warum verwenden wir überhaupt einen Puls? Es folgt ein kleiner Einschub. Die signalgebenden Kerne weisen aufgrund der chemischen Verschiebung und von Spin-Spin-Kopplungen geringfügig unterschiedliche Frequenzen auf. Kennt man die Frequenzen, kann daraus auf die Molekülstruktur geschlossen werden. Wie aber schaffen wir es nun, diese Frequenzen zu messen? Um das Prinzip dahinter zu verdeutlichen, schauen wir uns eine Glocke an, deren Frequenz bestimmt werden soll. Eine Möglichkeit wäre es, mit einem Keyboard jeden Ton einzeln durchzuspielen, bis die Glocke schwingt. Dies ist jedoch sehr zeitaufwendig. Einfacher ist es, einfach mit einem Hammer auf die Glocke zu schlagen. Der Hammerschlag stellt die Pulssequenz dar, welche ein breites Spektrum an Frequenzen stimuliert. Dabei gilt, je kürzer der Puls, desto breiter das Anregungsspektrum, wie hier gezeigt wird. Zurück zum Messprinzip. M klappt nun durch den Puls in die YZ-Ebene. Der Puls kann nun so gewählt werden, dass M um 90 Grad bis in die XY-Ebene klappt. Man spricht hier auch von einem Pi-Halbe-Puls. Anfangs wurde erwähnt, dass es sich bei M um die Vektorsumme vieler kernmagnetischer Momente einer Probe handelt. Aufgrund der chemischen Verschiebung gibt es aber Magnetisierungsvektoren mit geringfügig unterschiedlichen Frequenzen. Dies führt im rotierenden Koordinatensystem dazu, dass diese nicht mehr länger stillstehen, sondern sich mit der Differenzfrequenz zur Radiofrequenz bewegen. Dabei können sie eine höhere oder niedrigere Frequenz haben, was sich auf ihre Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit auswirkt. Dies führt dann zu einer Auffächerung der einzelnen Magnetisierungsvektoren. Zeichnen wir nun das Signal nach der Zeit auf, erhalten wir folgendes Ergebnis. Die Amplitude geht mit der Zeit zurück, da sich die einzelnen Magnetisierungsvektoren mit unterschiedlichen Frequenzen bewegen. Dies führt irgendwann zu einer Kompensation. Dieser Effekt wird als Free Induction Decay, kurz FID, bezeichnet. Wie erhalten wir nun aus dem aufgezeichneten Signal unser NMR-Spektrum, mit dem wir auf die Struktur schließen können? Zuerst erhalten wir nämlich ein zeitabhängiges Signal. Interessant für uns, um auf die Struktur schließen zu können, ist jedoch ein frequenzabhängiges Signal, das Spektrum, welches uns Aufschluss über die verschiedenen Frequenzen der Molekülbestandteile gibt. Dieses Signal erhalten wir durch die Fourier-Transformation. Nun liegt ein frequenzabhängiges Signal vor, mit dem wir auf die Struktur der zu untersuchenden Probe schließen können. Mit der Fourier-Transformation können wir also ein nach der Zeit aufgenommenes Signal in ein Spektrum umwandeln, welches uns die Frequenzen unseres Moleküls liefert. Hieraus können wir dann schlussendlich die Struktur des Moleküls bestimmen.
So, jetzt bin ich auch soweit. Das ist ein Kreisel. Ich bringe den Kreisel in Rotation. Und jetzt kennen Sie das Experiment vermutlich, ich hänge den Kreisel an dieser Seite auf und Sie sehen, der Kreisel fällt nicht runter, sondern was macht er denn? Er präzediert. Okay? Dieses Experiment haben Sie schon mal irgendwo gesehen? Gut. Ich kann ihn auch nochmal so aufstellen und ich stelle ihn vielleicht mal so ein bisschen schräg hin. Jetzt sehen Sie, wenn Sie mal die... Also mir geht es jetzt darum, dass die Achse des Kreisels ungefähr diese Bewegung macht. Kann man das erkennen einigermaßen? Ja, das ist Präzession. Und Präzession tritt dann auf, wenn zum einen ein Drehimpuls vorhanden ist, das ist beim Kreisel offensichtlich, und auf die Achse des Drehimpulses ein Drehmoment einwirkt. Das wäre hier auch so. Wo kommt das Drehmoment hierher? Das kommt aus dem Schwerefeld. Gravitation, das Schwerefeld versucht, die Kreiselachse in diese Richtung kippen zu lassen. Und durch die Kombination von Drehmoment aus dem Schwerefeld und Drehimpuls des Kreisels folgt diese Präzisionsbewegung. Was hat es jetzt mit Magnetresonanz zu tun? Ist genau das Gleiche. Sie haben dort einen Kernspin, das ist ein Drehimpuls, und das externe Magnetfeld B0 versucht jetzt diesen das magnetische Moment des Kernspins im Feld, genau wie im Schwerefeld, auszulenken. Aber aufgrund des Drehimpulses weicht dann der Magnetisierungsvektor aus in diese Präzisionsbewegung. Deswegen, das haben Sie in dem Film von Daniel Balle sehr schön gezeigt bekommen, präzidiert ein Magnetisierungsvektor im statischen Magnetfeld. Vielleicht nochmal ein Hinweis darauf, das hat Daniel Balle auch erwähnt, nämlich, dass wir bei dieser Argumentation nicht mit einzelnen Kernspins arbeiten, sondern viele Kernspins zusammenfassen zu einem magnetischen Moment oder einem makroskopischen Magnetisierungsvektor, einfach deswegen, weil Sie, wie Sie alle wissen, den Vektor eines einzelnen Kernspins überhaupt nicht zeichnen können. Warum nicht? Weil sie nur die Länge und die Z-Komponente kennen, aber nicht die X- und die Y-Komponente. Deswegen fassen wir viele zusammen, kriegen einen makroskopischen Magnetisierungsvektor und den können wir klassisch beschreiben. Ich habe einen Magnetisierungsvektor mitgebracht, das ist dieser hier. Ich habe ein äußeres Magnetfeld B0. Das B0-Feld steht in Z-Richtung, so wie hier. Und jetzt haben wir hier den Magnetisierungsvektor, der so im Feld steht. Und dieser Magnetisierungsvektor führt jetzt eine Präzisionsbewegung um das B0-Feld aus. Naja, also so ungefähr erahnen Sie, was ich Ihnen sagen möchte. Mit der Larmor-Frequenz. Ich weiß nicht, ob ich von einem Fun-Fact sprechen soll, aber tatsächlich ist diese Larmor-Frequenz eine, die Ihnen bekannt ist. Und zwar erinnern Sie sich an das Bildchen, was ich Ihnen zum Kern-Sehmann-Effekt schon gezeigt hatte, nämlich, dass Sie für Protonen in einem äußeren Magnetfeld eine Aufspaltung in Alpha- und Beta-Zustände haben und bei einem gewissen Magnetfeld B0 eine Energiedifferenz Delta E zwischen den beiden Einstellmöglichkeiten haben und dass Sie diese überbrücken mit Photonen H mal Nü. Diese Frequenz hier ist genau die Larmor-Frequenz. Oder mit anderen Worten, Sie müssten genau die Frequenz einstrahlen, mit der der Magnetisierungsvektor präzidiert, um diesen Übergang zu stimulieren. Ich mache mal an dieses Nü hier ein kleines L für Larmor. In unserem vektoriellen Darstellung ist das kompliziert. Wir haben ein B0-Feld. Und jetzt wollen wir eine Radiofrequenz einstrahlen. Das machen wir in Form eines B1-Feldes. Dieses B1-Feld ist in meiner Darstellung blau gewählt, steht senkrecht auf B0 und rotiert mit der Larmor-Frequenz. Nochmal, dass wir uns einig sind über das, wovon wir hier sprechen. Das hier ist das statische Magnetfeld B0, was durch die supraleitenden Spulen erzeugt wird. Sie haben Anand die Kugel aus unserer Gruppe gesehen, wie sie auf die Treppe geklettert ist, um oben an den supraleitenden Magneten ranzukommen. Der sorgt für dieses Magnetfeld. Dann haben wir das B1-Feld und das strahlen wir mit der Larmor-Frequenz ein. Das rotiert dann in der XY-Ebene ungefähr so. Und jetzt muss ich überlegen, was macht dieses B1-Feld mit diesem Magnetisierungsvektor? Und jetzt sehen Sie schon mein Problem. Der Magnetisierungsvektor präzidiert jetzt mit der Larmor-Frequenz um B0. Von was für einer Frequenz reden wir denn ungefähr? Hertz oder Terahertz oder haben Sie irgendeine Idee? Ich habe meine Frage freundlicher gestellt, als ich sollte. Natürlich müssen Sie wissen, mit welcher Frequenz dieser Magnetisierungsvektor präzidiert, weil ich Ihnen gerade gesagt habe, dass die Frequenz gerade dem Nü entspricht von den Photonen, die ich einstrahle. Und Sie wissen, welche Photonenfrequenz ich brauche, um NMR-Übergänge zu stimulieren. Also, Entschuldigung, Megahertz ist erstmal richtig. Und ich wollte darauf hinaus, dass unsere NMR-Spektrometer hier im Haus irgendwie 400 und 600 Megahertz haben. Und das heißt, dieser Magnetisierungsvektor präzidiert jetzt zum Beispiel mit 600 Megahertz um B0. Das kann ich irgendwie schon mal ziemlich schlecht darstellen mit meinen komischen Rankhilfen, die ich in mühsamer Arbeit mit Isolierband umwickelt habe. Außerdem rotiert mein B1-Feld auch mit 600 MHz um B0. Das ist ziemlich schwierig. Und deswegen hat Daniel Balli Ihnen einen Trick verraten. Er hat gesagt, wir wählen einfach ein rotierendes Koordinatensystem. Z zeigt nach oben und X und Y rotieren jetzt mit und zwar genauso schnell, wie B1 rotiert. Was bedeutet das für das Bild von B0 und B1 im rotierenden Koordinatensystem? B0 steht weiterhin still, B1 steht auch still. dieser Schritt ist ziemlich wichtig zum Verständnis der Magnetresonanzspektroskopie. Ist Ihnen klar, dass wenn wir die Achsen rotieren lassen, dass dann B1 stillsteht? Gut. Was macht, jetzt nehmen wir B1 mal weg, sind im rotierenden Koordinatensystem, was macht der Magnetisierungsvektor im rotierenden Koordinatensystem? Was sagen Sie? Okay, ich habe B1 gerade mal ausgeschaltet, was ich subtil dadurch dargestellt habe, dass ich diesen Stab zur Seite gelegt habe. Wie wäre es in dieser Situation, wenn nur B0 da ist, was macht dann der Magnetisierungsvektor? Er bleibt statisch. Im Laborkoordinatensystem würde der hier mit 600 MHz um B0 rotieren. Ich bin aber im rotierenden Koordinatensystem, deswegen steht dieser Vektor still im rotierenden Koordinatensystem. Das heißt, ich kann mein System einfach verändern, ich kann das B0 wegnehmen. Im rotierenden Koordinatensystem habe ich den Effekt von B0 sozusagen schon eingerechnet. Und jetzt habe ich aber B1. Und jetzt kommt Ihr Punkt. Diese Situation kennen wir, auch wenn wir im rotierenden Koordinatensystem sind. Wir haben einen Magnetisierungsvektor und ein B-Feld. Und jetzt passiert genau das, was Sie gesagt haben. Jetzt präzidiert der Magnetisierungsvektor um B1. Okay. Die Frequenz, mit der er das tut, nennt man Rabi-Frequenz. Was man jetzt machen kann ist, und das hat auch Daniel Ball in seinem Film gezeigt, Sie haben den Magnetisierungsvektor im rotierenden Koordinatensystem. Sie schalten jetzt B1 ein, jetzt beginnt die Präzisionsbewegung und nach 90 Grad Präzisionsbewegung schalten Sie B1 wieder aus. Das ist ein 90 Grad Puls, das ist ein Pi halbe Puls. So, und damit ist Ihnen klar, wie Sie einen Magnetisierungsvektor aus der Z-Richtung um 90 Grad in die XY-Ebene klappen können, nämlich mit einem Pi halbe Puls. Jetzt haben wir schon das Allermeiste geschafft. Jetzt ist es aber so, dass unsere Magnetisierungsvektoren in der Probe leicht unterschiedliche Larmor-Frequenzen aufweisen. Manche haben ein bisschen eine größere chemische Verschiebung, andere ein bisschen kleiner, andere sind in einem Multiplet aufgespalten und so weiter. Die Unterschiede sind winzig. Wir reden ja von Parts per Million. Also die haben im Wesentlichen alle die gleiche Larmor-Frequenz, aber sie unterscheiden sich doch ein kleines bisschen. Und jetzt mache ich ein neues Bild. Nehmen Sie an, ich habe 4 verschiedene Magnetisierungsvektoren mit leicht unterschiedlichen Frequenzen. Die zeigen am Anfang des Experiments alle in die Magnetfeldrichtung, in die Z-Richtung. Jetzt spiele ich einen Pi halbe Puls ein. Der sorgt dafür, dass all diese Magnetisierungsvektoren in die XY-Ebene klappen. Jetzt schalte ich das B1-Feld wieder aus. Jetzt hatten wir gesagt, naja, diese Magnetisierungsvektoren sind statisch im rotierenden Koordinatensystem. Stimmt aber nicht ganz, weil sich deren Frequenz um Millionstel unterscheidet. Und deswegen fangen jetzt diese Magnetisierungsvektoren an, aufzufächern. Das gelingt mir heute Morgen ausgesprochen gut, diesen Auffächerungsprozess darzustellen. Bis ich irgendwann mal eine total verteilte Orientierung dieser Vektoren habe, sodass keine Magnetisierung mehr am Schluss übrig bleibt. Und das ist genau das, was man in einem Free Induction Decay beobachtet. Ich zeichne das eben nochmal hin. Auf der Zeitachse kommt zunächst ein Pi halbe Puls und dann messe ich die Magnetisierung in der XY-Ebene und die hat ein Zeitsignal, das irgendwie da rumzappelt, wie auch immer das aussehen mag. Und Daniel Ball hat Ihnen gezeigt, okay, wir interessieren uns dafür, welche Frequenzen stecken da drin. Und deswegen macht man von diesem FID eine Fourier-Transformation und bekommt dann auf einer Frequenzachse zum Beispiel irgendwie so ein NMR-Spektrum. Und dieses NMR-Spektrum ist das Spektrum, was Sie dann diskutieren können im Hinblick auf chemische Verschiebung, Multiplet-Aufspaltung und so weiter. Können Sie dazu was fragen? Ja, also die Frage war, wieso fächern die Magnetisierungsvektoren nach dem Pi halbe Puls auf? Wir nehmen an, wir haben 3 Magnetisierungsvektoren, die entsprechen diesen Positionen im Spektrum, 4 Stück. Die haben alle ungefähr 600 MHz, aber unterscheiden sich um ein paar Millionstel auf dieser Frequenzachse. Ich klappe die durch einen Pi-Halbe-Puls in die XY-Ebene. So. Hätten die jetzt genau 600 MHz, würden die stillstehen im rotierenden Koordinatensystem. Aber der eine hat vielleicht eine Larmor-Frequenz von 600,0001 MHz und der andere von 599,9999 MHz. Und hat einer der Vektoren eine etwas höhere Frequenz, dann bedeutet das, dass er im rotierenden Koordinatensystem nicht ganz stillsteht, sondern mit der Resonanzfrequenz in diese Richtung präzidiert. Der andere, der ein bisschen eine kleinere Frequenz hat, wird durch die Transformation des rotierenden Koordinatensystems in die entgegengesetzte Richtung präzidieren. Und das führt dazu, dass diese Magnetisierungsvektoren auffächern. Und um die Gesamtmagnetisierung zu messen, muss ich ja die Vektorsumme dieser vier Magnetisierungsvektoren bilden. Und die ist jetzt maximal groß. Jetzt ist nämlich die Summe die ich erhalten würde, wenn ich diese vier Stäbe jetzt alle aneinander legen würde. Sobald die aber auffächern, wird die Gesamtmagnetisierung kleiner, bis sie irgendwann vielleicht sogar ganz verschwindet. Und diesen zeitlichen Ablauf, den beobachte ich im Free Induction Decay. Mich interessieren, welche Frequenzen da drin stecken. Und deswegen mache ich eine Fourier-Transformation und bekomme dann das Spektrum. Haben Sie weitere Fragen dazu? Eine wichtige Frage wurde auch im Film kurz angeschnitten. Und zwar hatte ich behauptet, Sie müssen, um Übergänge zu induzieren, mit der Larmor-Frequenz einstrahlen. Dann können Sie diese Übergänge hier induzieren oder in unserem Magnetisierungsvektorenbild, dann können Sie die Magnetisierungsvektoren klappen. Jetzt ist es aber so, dass ich hier vier Magnetisierungsvektoren mit unterschiedlichen Larmor-Frequenzen habe. Das heißt, ich muss mehrere Frequenzen gleichzeitig einstrahlen, um alle Magnetisierungsvektoren um 90 Grad zu klappen. Verstehen Sie mein Problem? Ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist. Wenn ich einen Magnetisierungsvektor klappen will, muss ich eine Radiofrequenz einstrahlen, die seiner Larmor-Frequenz entspricht. Damit klappe ich den. Jetzt habe ich vier Vektoren, die leicht unterschiedliche Frequenzen haben. Wenn ich die alle klappen möchte, muss ich diese vier unterschiedlichen Frequenzen einstrahlen. So, und jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Und auch das ist mit der Fourier-Transformation zu erklären. Ich verwende einen Rechteckpuls in der Zeitdomäne. Wenn Sie wissen wollen, was in diesem Rechteckpuls für Frequenzen drin stecken, dann müssen Sie eine Fourier-Transformation in die Frequenzdomäne machen. Das mache ich mit Ihnen. Die Fourier-Transformation eines Rechteckpulses gibt eine Sinkfunktion. Sinus x durch x. Das heißt, auf einer Frequenzachse sieht dieser Puls ungefähr so aus. Das wäre die Frequenzdomäne dieses Rechteckpulses. Und jetzt muss ich Sie kurz an die Eigenschaften der Fourier-Transformation, oder ich fange nochmal anders an. Idealerweise sollten jetzt die Frequenzen meiner vier Magnetisierungsvektoren irgendwo hier drin liegen, damit ich alle vier anregen kann. Wenn aber die Magnetisierungsvektoren so unterschiedliche Frequenzen haben, dass eine der Frequenzen hier in diesem Maximum liegt und die anderen aber schon außerhalb, dann würde ich gerne dieses Frequenzsignal hier irgendwie breiter machen. Was muss ich mit meinem Puls in der Zeitdomäne machen, um die Anregungsbandbreite zu erhöhen? Das wäre eine der Eigenschaften der Fourier-Transformation. Was meinen Sie? Den Puls schmaler machen, weil ich ihn irgendwann mal in den sieben goldenen Regeln der Fourier-Transformation erzählt hatte, dass ein schmales Signal Fourier-transformiert ein breites Signal gibt und umgekehrt. Und ich arbeite jetzt mit einem Mehrfarbenbild, würde ich also diesen Pi-Halbe-Puls hier kürzer machen, dann wäre entsprechend mein Anregungsspektrum breiter. Wenn ich Pulse kürzer machen will, aber trotzdem dafür sorgen will, dass die noch ein Pi-Halbe-Puls sind, brauche ich höhere Pulsleistung Und ich kann Ihnen sagen, dass wir kürzlich einige hunderttausend Euro investiert haben, um unsere Pulsleistung in unseren Experimenten zu verdreifachen, um einfach dann eine höhere Anregungsbandbreite hinzubekommen. Also Sie sehen, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Bevor wir Pause machen, würde ich Ihnen gerne noch eines meiner Lieblingsexperimente zeigen. Das ist ein Experiment, bei dem ich folgende Pulssequenz einstrahle auf einer Zeitachse, wähle ich einen Pi halbe Puls, ich sehe dann ein FID, dieser FID ist irgendwann abgeklungen. Dann warte ich eine Zeit lang und strahle nochmal einen Radiofrequenzpuls ein, diesmal doppelt so lang, damit wird es ein Pi-Puls, dann passiert gar nichts. Aber ich warte noch ein bisschen und plötzlich antwortet die Probe mit einem Radiofrequenzsignal. Das nennt man Spin-Echo und ich versuche Ihnen nochmal klarzumachen, was das bedeutet. Ich stecke eine Probe, irgendwelche Moleküle, von mir aus wässriger Lösung, in einem kleinen Probenröhrchen, in ein Magnetfeld, strahle mit einer Radiofrequenz drauf, das ist hier, warte eine Sekunde, strahle nochmal mit einer Radiofrequenz drauf, hier, warte eine Sekunde und plötzlich antwortet die Probe mit einem Radiofrequenzpuls. Dieses Experiment habe ich schon sehr oft gemacht und in meiner Gruppe wird es sehr oft gemacht und ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend. Sie können jetzt verstehen, warum das so ist. In dieser Probe haben Sie vier verschiedene Magnetisierungsvektoren. Der Pi-halbe-Puls klappt die Magnetisierungsvektoren in die XY-Ebene. Sie haben jetzt ein Signal, Magnetisierung ist da. Jetzt nimmt dieses Signal aber ab, weil die Magnetisierungsvektoren aufgrund ihrer unterschiedlichen Larmor-Präzisionsfrequenzen dephasieren. Das Signal ist weg. Ich unterbreche mich hier kurz. Wir sind jetzt an dieser Stelle. Ja? Magnetisierungsvektoren wurden geklappt. Großes Signal, jetzt beginnt es dephasieren, Signal ist weg. Wie geht es jetzt weiter? Die sind also dephasiert, so. Sie sehen, der blaue ist der schnellste, ja? Der rotiert in diese Richtung, der grüne ist der langsamste, der hinkt hinterher. Jetzt strahlen wir einen Pi-Puls ein, der diese Magnetisierungsvektoren nochmal um 180 Grad klappt. Das heißt, der blaue wird jetzt irgendwie 180 Grad geklappt, landet hier. Der grüne wird 180 Grad geklappt. Jetzt komme ich an die Grenzen meiner motorischen Fähigkeiten. Naja, der grüne wird irgendwie so geklappt und rot und weiß auch. Und dann haben wir diese Situation hier. Und jetzt ist was Witziges passiert. Das meinte ich nicht. Sondern jetzt ist der schnelle blaue Magnetisierungsvektor plötzlich hinten im Rennen und der grüne ist vorne. Und jetzt werden die Magnetisierungsvektoren sich weiter bewegen und werden dann nach einer gewissen Zeit wieder in Phase sein. Und das ist wieder ein Signal. Und das ist dann genau dieses Echosignal. Das nennt man Spin-Echo, das wird in vielen NMR und sonstigen Magnetresonanzexperimenten verwendet. Ich würde Sie außerdem gerne nochmal darauf hinweisen, dass es nächste Woche am Donnerstag um 17 Uhr einen Fachbereichsvortrag gibt, den ich halten darf, zum Thema Spektroskopie. Donnerstag 17 Uhr in A704, Sie sind herzlich eingeladen. Wenn Sie das Spektroskopie-Thema brennend interessiert, Sie sind auch sonst herzlich eingeladen. Gut. Dann vielleicht noch ein organisatorischer Hinweis. Es ist noch ein bisschen Zeit, aber irgendwann, irgendwo hinterm Horizont, lauert natürlich auch unsere Klausur. Da möchte ich Sie nochmal daran erinnern, dass Sie sich für diese Klausur anmelden müssen. Elektronisch. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen schon vereinbaren, dass ich auf E-Mails wie oh, ich habe die Anmeldung verpasst oder der Computer meiner Großtante ist abgeraucht oder es hat nicht funktioniert, dass ich auf diese E-Mails nicht mehr antworten werde, sondern Sie sich bitte einfach rechtzeitig darum kümmern, dass Sie ordentlich angemeldet sind. Wenn Sie formal darauf bestehen, werde ich Ihre Anfragen auf Zulassung zur Klausur trotz fehlender Anmeldung direkt an den ständigen Prüfungsausschuss weiterleiten, weil ich überhaupt gar keine Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen. Also melden Sie sich bitte rechtzeitig an. Nächstes und letztes großes Kapitel wäre Kinetik. Und hier würde ich gerne mit den Grundlagen der Reaktionskinetik beginnen. Und dabei ist die Idee die folgende. Wenn Sie eine chemische Reaktion haben, E dockt A reagiert zu Produkt B, dann kann Ihnen die Thermodynamik, die Sie im nächsten Semester haben werden, was darüber sagen, ob diese Reaktion zum Beispiel spontan ablaufen wird. Aber diese oder die Thermodynamik gibt keinerlei Hinweise über die Zeitskalen, auf der die Reaktion abläuft. Und sagen wir mal, wenn wir jetzt an Ihre Labortätigkeiten denken, ist es für Sie natürlich schon ziemlich wichtig, ob die Reaktion in Millisekunden oder in Jahren abläuft. Deswegen könnte man sich vorstellen, ist Reaktionskinetik wichtig. Das stimmt auch. Es gibt aber einen zweiten Grund, warum Reaktionskinetik eigentlich noch viel, viel wichtiger ist. Normalerweise können Sie, wenn Sie die Edukte und Produkte anschauen, nichts über den Reaktionsmechanismus sagen. Es könnte durchaus sein, dass Ihr Produkt A nicht direkt zu einem Produkt B reagiert, sondern zum Beispiel, dass es Zwischenprodukte gibt, vielleicht sogar mehrere oder aktivierte Komplexe, irgend sowas in der Art zwischendrin. Wenn Sie verstehen wollen, wie diese Reaktionen ablaufen, und da Sie ja hier irgendwie im chemischen Kontext studieren, interessieren Sie sich per Definition dafür, wie diese Reaktionen ablaufen, müssten Sie was über den Reaktionsmechanismus lernen. Und da gibt die Reaktionskinetik wichtige Hinweise, wenn man sich nämlich anschaut, wie ist der Zeitverlauf einer Reaktion in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern, Konzentration, Katalysatoren, Druck, Temperatur und so weiter. Sie sehen schon, mir fällt es ein bisschen schwer, mit diesem Thema anzuknüpfen an das, was wir bisher gemacht haben. Das ist ziemlich abgekoppelt. Eine ziemlich wackelige Brücke, die ich bauen könnte, wäre, Sie können natürlich mit Hilfe von Spektroskopie verfolgen, wie der Reaktionsfortschritt ist. Das macht man tatsächlich, aber wie gesagt, das ist mehr so eine Art Behelfsbrücke. Tatsächlich ist dieses Thema ziemlich disjunkt in diesem Curriculum für dieses Semester, aber nichtsdestotrotz für Sie sehr wichtig. Also wir haben lange gerungen damit, welche Inhalte packen wir in die PC1, und uns war allen klar, dass Sie mit Reaktionskinetik unbedingt vertraut werden müssen. Also im einfachsten Fall haben Sie eine Reaktion von A zu B und eine typische Zeitabhängigkeit, die Sie beobachten könnten, wäre, wenn Sie hier auf einer Zeitskala die Konzentration von A auftragen und zum Zeitpunkt T gleich 0 die Konzentration A 0 ist. Und dann können Sie, wenn diese Reaktion jetzt abläuft, beobachten, wie die Konzentration von A mit der Zeit abnimmt. Dann wäre das hier A von T und gleichzeitig nimmt die Konzentration Ihres Produkts zu. Das wäre B von T. Und die Idee ist jetzt, dass man eben durch die Beobachtung dieser zeitabhängigen Reaktionsverläufe auf den Reaktionsmechanismus schließen kann. Die Reaktionsgleichung kann ich mit stöchiometrischen Koeffizienten formulieren. Zum Beispiel die Edukte, sowas wie nü a, a plus nü b, b plus und so weiter als Edukte reagieren zu nü x, x plus nü y, y und so weiter. Und diese stöchiometrischen Koeffizienten sind per Definition negativ für die Edukte. Sie können dann eine Reaktionslaufzahl definieren für den Fortschritt Ihrer Reaktion. Die nenne ich Xi, und zwar über die Stoffmenge. Also nehmen wir an, Sie starten mit einer Spezies oder die Stoffmenge einer beteiligten Spezies I sei Ni. Dann können Sie diese Stoffmenge angeben als Ni0. Das ist die Stoffmenge der Spezies I, die zum Zeitpunkt t gleich 0 vorlag, plus Nü I Xi, wobei Xi eben jetzt die Reaktionslaufzahl ist. Und Sie sehen schon, da wir diesen stöchiometrischen Koeffizienten Nü I negativ gewählt haben für die Edukte, sehen Sie, dass Ni mit wachsender Reaktionslaufzahl Xi abnehmen wird. Wollen wir an dieser Stelle unsere Reaktionslaufzahl in ein L umbenennen? Ja, gut, das machen wir. Diese Reaktionslaufzahl L ist natürlich die gleiche für alle beteiligten Spezies I. Das ist gerade der Witz daran. Also die Reaktionslaufzahl gibt Ihnen für alle Spezies an, wie weit die Reaktion schon fortgeschritten ist. Jetzt können wir die Zeit ins Spiel bringen. Diese Reaktionszahl L können wir nach der Zeit ableiten. dL nach dt ist dann eben gerade 1 durch nü i d n i nach dt. Sie sehen also, mit der Zeit ändert sich die Stoffmenge einer beteiligten Spezies und deswegen ändert sich mit der Zeit die Reaktionslaufzahl. Es ist ein bisschen mühsam, die Stoffmenge im Ablauf einer Reaktion zu messen. Also wenn Sie noch mal kurz an Ihre Labortätigkeiten denken, ist Ihnen klar, dass Sie kaum während eines Reaktionsablaufs mit Waagen oder sowas hantieren können. Deswegen wird man oft bei konstantem Volumen mit Konzentrationen arbeiten. Und dazu würde ich jetzt gerne eine Reaktionsgeschwindigkeit definieren. Die Reaktionsgeschwindigkeit R. Und R ist 1 durch das Volumen dL nach dt. Und das ist das gleiche wie 1 durch nü i, der stöchiometrische Koeffizient, dci, wobei ci die Konzentration der Spezies i ist, nach der Zeit. Und das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Sie sehen, wenn die Änderung der Konzentration einer beteiligten Spezies i nach der Zeit, wenn die groß ist, dann ist die Reaktionsgeschwindigkeit R groß. Und Sie wissen, dass die Konzentration der Edukte abnimmt mit der Zeit. Da wir aber den stöchiometrischen Koeffizienten für die Edukte negativ wählen, kommt trotzdem eine positive Reaktionsgeschwindigkeit raus, so wie wir es erwarten würden. So, und um jetzt nochmal zurückzukommen zu meiner Motivation, diese Reaktionsgeschwindigkeit R ist im Allgemeinen eine Funktion, die von den Konzentrationen C1, C2, C3 und so weiter abhängt bis Cm. in diesen Konzentrationen von beteiligten Spezies sind auch natürlich Katalysatoren und Inhibitoren mit dabei und im Allgemeinen ist R auch eine Funktion der Temperatur. Jetzt kommt eine empirische Beobachtung. Diese empirische Beobachtung sagt, dass die Reaktionsgeschwindigkeit oft, und oft heißt nicht immer, gegeben ist als die Reaktionsgeschwindigkeit ist eine Geschwindigkeitskonstante K, die von der Temperatur abhängt, mal der Konzentration von A hoch einem Exponenten A mal der Konzentration B hoch einem Exponenten B und so weiter. Das findet man sehr oft. Die Reaktion charakterisiert man dann nach ihrer Reaktionsordnung. Die Reaktionsordnung N ergibt sich aus der Summe der Exponenten in diesem Modell, also A plus B plus und so weiter. Ich gebe Ihnen sofort ein Beispiel. Oft, wenn auch nicht immer, gilt, dass K von T, diese Geschwindigkeitskonstante, gegeben ist als A mal E hoch minus EA durch KT. Haben Sie diesen Ausdruck schon mal gesehen? Das, also nicht bei mir, sondern sonst irgendwo. Arrhenius-Gesetz oder sowas, ist das schon mal gefallen? Nein. Doch. Okay. Also die Idee, die hier dahinter steckt, ist, dass Sie in Ihrer Reaktion eine Energiebarriere überwinden müssen. Diese Energiebarriere wäre zu überwinden mit einer Aktivierungsenergie. Das ist die Aktivierungsenergie EA. Und Sie sehen, dass KT klein wird für eine hohe Aktivierungsenergie. Das heißt, wenn die Energiebarriere hoch ist, dann wird K klein und dann wird die Reaktionsgeschwindigkeit klein. Und Sie sehen, dass man, das sieht schon so ziemlich aus wie eine Boltzmann-Geschichte, Sie sehen, dass man eben diese Aktivierungsenergie dadurch oder diese Energiebarriere dadurch überwinden kann, dass man eine hohe Temperatur wählt. Deswegen ist es oft so, dass Reaktionen bei hoher Temperatur schneller ablaufen. Und hier vorne ist noch so ein Frequenzfaktor, da ist die ein bisschen naive Vorstellung, dass man so eine Energiebarriere hat wie so ein Berg und dieser Frequenzfaktor sagt Ihnen, wie oft renne ich jetzt gegen diese Barriere, bis ich irgendwann mal durchkomme. Gut. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir an, in diesem Beispiel, dass A mit einer Geschwindigkeitskonstanten K zu B reagiert. Dann können wir zunächst mal die Reaktionsgeschwindigkeit R definieren. R ist gleich, und jetzt können wir auf der oberen Tafel abschreiben, wie diese Reaktionsgeschwindigkeit definiert ist. Die ist nämlich gegeben als 1 durch den stöchiometrischen Koeffizienten mal der Ableitung der Konzentration nach der Zeit. Ich würde gerne einmal drauf zeigen. Ich beziehe mich jetzt auf diese Gleichung hier oben. Reaktionsgeschwindigkeit ist 1 durch nu i dci nach dt. Diese Reaktionsgeschwindigkeit kann ich jetzt hier aufschreiben. Die ist minus, weil unser stöchiometrischer Koeffizient für A minus 1 ist. Minus, weil es ein Edukt ist, 1, weil da nicht steht 2a reagiert zu b, sondern nur a reagiert zu b. Deswegen steht hier minus 1. Und dann die Änderung der Konzentration von a, dA nach dT. Das wäre die Reaktionsgeschwindigkeit dieser Reaktion. Jetzt kommt eine Annahme. Nehmen wir an, dass das eine Reaktion erster Ordnung bezüglich A ist. Erster Ordnung bezüglich A und eine Reaktion erster Ordnung insgesamt. Haben Sie irgendwo den Begriff Reaktionsordnung schon mal verwendet? Ja, bei wem? In OC, okay. Wenn, oder anders gesagt, die Annahme, ob eine Reaktion erster Ordnung bezüglich A oder erster Ordnung insgesamt ist, bezieht sich auf dieses empirische Geschwindigkeitsgesetz hier. Die Reaktionsgeschwindigkeit R ist gegeben als Vorfaktor K, A hoch A, B hoch B und so weiter. Die Gesamtreaktionsordnung, oder erstmal die Reaktions erste Ordnung bezüglich A heißt, dass der Exponent, der hier zu diesem A steht, 1 ist. Klein a ist 1. Das heißt Reaktion erster Ordnung bezüglich A. Und Reaktion erster Ordnung insgesamt heißt, dass die Reaktionsordnung N1 ist. Wenn jetzt A1 ist, dann sind dementsprechend B, C, D und so weiter 0. Daraus folgt also, dass die Reaktionsgeschwindigkeit R gegeben ist als Geschwindigkeitskonstante K mal A hoch 1. Das hoch 1 mache ich wieder weg, das sieht so albern aus. Also R ist K mal A hoch 1 und sonst nichts. Ich habe hier einen Ausdruck für die Reaktionsgeschwindigkeit. Ich habe hier einen Ausdruck für die Reaktionsgeschwindigkeit. Damit kann ich ein Geschwindigkeitsgesetz aufstellen, nämlich minus dA nach dT, das ist das hier, ist gleich kA. Können Sie dazu was fragen? Okay. Ich gehe vielleicht mit Ihnen nochmal durch. Wir beobachten die Reaktion von A zu B. Wir können per Definition die Reaktionsgeschwindigkeit aufschreiben als die negative zeitliche Änderung von A nach T. A ist also die zeitabhängige Konzentration. Zum Zeitpunkt T gleich 0 irgendein Wert, zum Zeitpunkt T gleich eine Sekunde irgendein anderer Wert. Das ist einfach aus der Definition der Reaktionsgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt aus empirischer Beobachtung weiß, dass die Reaktion erster Ordnung bezüglich A und erster Ordnung insgesamt ist, dann kann ich den Ansatz machen, dass die Reaktionsgeschwindigkeit K mal A hoch 1 ist. Hätte ich gesagt, die Reaktion ist zum Beispiel zweiter Ordnung bezüglich A, dann wäre es die Reaktionsgeschwindigkeit K A hoch 2 und so weiter. Mit dieser empirischen Annahme und dieser Definition kann ich jetzt die beiden Ausdrücke für R gleichsetzen und bekomme diese Gleichung. Diese Gleichung ist eine Differentialgleichung für die, oder ich suche jetzt eine Funktion A von T, also ich suche jetzt einen zeitabhängigen Konzentrationsverlauf von A, der diese Differentialgleichung erfüllt. Und dann weiß ich, wie im Verlauf meiner Reaktion die Konzentration von A sich ändern wird. Der Ansatz ist, dass ich eine E-Funktion wähle. Der Ansatz ist nicht so wahnsinnig überraschend. Sie sehen, diese Differentialgleichung sagt mir, ich habe auf der linken Seite eine Ableitung von A, auf der rechten Seite habe ich im Wesentlichen die Funktion A. Bei welcher Funktion ist die Ableitung sehr ähnlich wie die Funktion selbst? Naja, die E-Funktion. Deswegen ist der Ansatz, dass ich sage, A von t ist A0 mal e hoch minus kt. Wir können die Probe machen. Und da sehen Sie, dass auf der linken Seite minus dA nach dt steht. Das kann ich einsetzen, indem ich mal meinen Ansatz nach t ableite. Dann bekomme ich hier aus der E-Funktion ein Minus nach vorne. Das kompensiert sich mit diesem Minus. Ich bekomme aus der E-Funktion ein k, sodass ich dann habe a0 mal k mal e hoch minus kt. Das wäre die linke Seite dieser Differentialgleichung. Jetzt setze ich auf der rechten Seite der Differentialgleichung k mal a ein. Ich habe dann k mal a0 mal e hoch minus kt. Sie sehen, hier steht links und rechts das Gleiche. Mit anderen Worten, dieser Ansatz erfüllt die Differentialgleichung und damit habe ich jetzt den zeitlichen Verlauf a von t. Diese Differentialgleichung nennt man Geschwindigkeitsgesetz. Das hier ist dann das integrierte Geschwindigkeitsgesetz, weil sie die Ableitung losgeworden sind. Die Situation, die ich jetzt hier beschrieben habe, für eine Reaktion erster Ordnung insgesamt oder eine Reaktion erster Ordnung bezüglich A, ist genau die Situation, die ich Ihnen am Anfang schon aufgemalt hatte. Das sehen Sie hier. Der zeitliche Verlauf von A ist eine abnehmende Exponentialfunktion, nämlich genau die, die ich gerade aufgeschrieben habe. Was hier jetzt wichtig ist, ist, dass Sie sehen, dass die Reaktionsgeschwindigkeit keine besonders schlaue Größe ist. Warum nicht? Die Reaktionsgeschwindigkeit ist entweder die zeitliche Änderung der Konzentration von A oder, wenn Ihnen das lieber ist, Geschwindigkeitskonstante mal Konzentration von A. Was ein wirklich sehr erfolgreicher Abschluss der heutigen Vorlesung wäre, wäre, wenn Sie erkennen würden, dass die Reaktionsgeschwindigkeit am Anfang dieser Reaktion hier groß ist und hier ist die Reaktionsgeschwindigkeit klein. Wir können es uns zusammen nochmal anschauen. Sie sehen, die Reaktionsgeschwindigkeit ist die negative Steigung der Konzentration. Die Steigung ist hier absolut oder betragsmäßig sehr groß. Hier ist die Steigung klein. Deswegen ist die Reaktionsgeschwindigkeit hier groß und hier klein. Das hätten Sie natürlich intuitiv erwartet. Ja? Wenn Sie am Anfang viel Edukt vorliegen haben, dann werden Sie viel von dem Edukt umsetzen. Das Edukt wird sehr schnell seine Konzentration ändern. Deswegen große Reaktionsgeschwindigkeit. Wenn Sie nur noch wenig Edukt haben gegen Ende der Reaktion, wird entsprechend die Reaktionsgeschwindigkeit klein sein. Was ich Ihnen hiermit sagen will, ist, Sie sollten zur Charakterisierung von Kinetiken, von Reaktionen nicht die Reaktionsgeschwindigkeit verwenden, sondern die Geschwindigkeitskonstante k. Denn k ist im ganzen Verlauf der Reaktion gleich. Und deswegen hatte ich hier bei meinem Beispiel auch schon hingeschrieben, dass a mit der Geschwindigkeitskonstante k zu b reagiert. Mein Beispiel war deswegen vielleicht ein bisschen albern, weil wir das Pferd sozusagen von hinten aufgezäumt haben. Damit meine ich, wir haben gesagt, wir haben eine Reaktion A zu B und diese Reaktion sei erster Ordnung bezüglich A und erster Ordnung insgesamt. Und wir haben uns dann überlegt, wie muss der zeitliche Verlauf der Konzentration sein. In einem realistischen Beispiel wäre es genau andersrum. Im realistischen Beispiel würden Sie anschauen, wie ist denn der zeitliche Verlauf der Reaktion und würden daraus auf die Reaktionsordnung schließen. Und aus der Reaktionsordnung wiederum können Sie dann schließen auf die Reaktionsmechanismen. Und das müsste ich Ihnen noch zeigen, würde ich Ihnen aber nicht mehr heute zeigen. Aber wir würden eben diskutieren, wie können die Experimente aussehen, mit denen ich dann auf die Reaktionsordnung schließen kann.